Der Predigttext steht in Matthäus 9, die Verse 35 bis 38 und in 10 die Verse 1, 5 bis 10. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Kranken und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Tasche für den Weg, auch nicht 2 Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken, denn ein Arbeiter ist seine Speise wert.
Ich bete. Danke für dein Wort, danke für die Bibel. Lass mir aus ihr erfahren, wie du gelebt hast, Jesus Christus, und was du gelehrt hast. Danke, du guter Gott, dass dein Geist es uns aufschließen und zu Herzen gehen lassen will. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du uns hilfst zu hören, und bitte rede du. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus sieht sein Volk und es zerreißt ihm schier das Herz. Es geht ihm an die Nieren. Es dreht ihm den Magen um. Was Luther mit jammerte es übersetzt hat, ist im Griechischen sehr viel stärker. Wirklich die tiefste Emotion, die ein Mensch haben kann, eben so, wie ich es jetzt versucht habe, auch in deutscher Sprache wiederzugeben. Und dabei ist es hier nicht ein einzelner Mensch, den er sieht, dessen er sich erbarmt. Es sind die vielen, die diese tiefe Emotion bei Jesus auslösen. Und es ist auch nicht einfach die Summe aller Nöte dieser vielen. Es ist das, was hinter all dem steht, was ihm so auf den Magen schlägt. Mir fiel hier ein, wie Angela Merkel 2015 angesichts der vor unseren Grenzen sich sammelnden geflüchteten Menschen diese in ihrer Gesamtheit gesehen hat und wusste: Wir müssen hier helfen. Wir müssen sie in unser Land lassen. Wir müssen uns dieser tiefen Not stellen, die hinter dieser Menschenmasse steht. Ja, ich vergleiche hier ihre Sicht auf die Menschen sehr bewusst mit der Sicht Jesu damals, wissend, dass die Not, wie Jesus sie sah, noch einmal tiefer liegt oder er noch einmal tiefer schaute, noch grundsätzlicher die Sache wahrnahm. Und doch waren auch die Flüchtlinge vor unseren Toren wie Schafe, die keinen Hirten haben, geängstet und zerstreut. Es ist dieser Blick, der eben nicht an der Oberfläche hängen bleibt, der sich auch nicht an einzelnen Menschen und ihrem Lebensschicksal festmacht und ganz schnell dann ja auch bei praktischen Hilfen ist. Dem kann ich jetzt so helfen. Oder eben vielleicht bei der Sicht dessen, was dahinter steht, warum der jetzt in dieser Situation ist, was er sich hat zu Schulden kommen oder welche Fehler er gemacht hat. Nein, es ist dieser Blick, der hinter all das schaut, der das durchschaut, was zu allen Zeiten Völkern und Gesellschaften umgetrieben hat, was das Leben erschwert, was Gesellschaft krank macht, was systemisch lähmt, auf Dauer zerstört. Schauen wir uns doch heute um. Was Menschen fehlt, was Gesellschaft fehlt, ist die Orientierung, worin sinnerfülltes Leben besteht. Was Völkern fehlt, sind die Maßstäbe, woran sie ihre Gesetze entwickeln können, die einem gedeihlichen und gerechten Miteinander dienen und zugleich offen sind für das friedliche Zusammenleben mit den Völkern drumherum. Was fehlt, ist das Wissen darum, dass unsere Schöpfung einen Schöpfer hat. Und dass wir als Menschheit diesem Schöpfer verantwortlich sind. Was fehlt, ist der Glaube daran, dass dieser Schöpfer eine Verbindung zu seiner Schöpfung und zu seinen Geschöpfen haben will. Dass er zu jedem Menschen eine Beziehung haben möchte. Dass er möchte, dass die Menschheit ihm vertraut, ihm seine besten Absichten glaubt. Dass sie seine Liebe erkennt, in der er sie doch geschaffen hat. Und dass er uns diese seine Schöpfung aus Liebe anvertraut. Was fehlt, ist schlicht Gottvertrauen. Meinetwegen nennt es auch Gottesfurcht. Also Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott, der über allem steht. Aber das alles fehlt ja nicht erst heute. Wer darüber klagt, dass in unserem Land alles so gottlos geworden sei, der verkennt, dass dies auch in den Zeiten genauso war, als wir vom Christ oder in denen wir vom christlichen Abendland sprechen. Wie viel Not und Leid ist in den knapp 2000 Jahren von Europa aus in diese Welt gebracht worden. Nennen wir nur zwei große herausragende Ereignisse, aber man kann das in vielen kleineren weiter fortsetzen. Einmal die Kreuzzüge und die Kolonialisierung. Und beides wurde sogar noch von der Kirche mit Theologie unterfüttert. Nein, auch in diesen Zeiten fehlte den meisten Menschen die und damit eben auch der Gesellschaft und den jeweiligen Staaten fehlte ihnen die verbindliche und persönliche Beziehung, das Vertrauen zu Gott und das daraus folgende Ethos, also die guten Sitten sozusagen, die Maßstäbe, nach denen das Leben zu gestalten ist, so wie es eben auch heute ist. Wenn wir uns umschauen und das mit den Augen tun, die Jesus uns schenken will, dann kann es uns doch nur den Magen umdrehen, wie ihm damals. Und wir müssen dazu auch gar nicht in die große, weite Welt schauen, auch nicht an den Rand Europas, die Ukraine und Russland oder in den Nahen Osten. Auch bei uns hier sind so viele Menschen, ist die Gesellschaft orientierungslos oder doch zumindest desorientiert, sind so viele getrieben von Ideologien, von Süchten, von allen möglichen Ablenkungen und der Suche eben nach diesen. So viele Menschen, die nach Anerkennung lechzen, danach einfach geliebt zu sein. Danach von anderen gesehen, wahrgenommen zu werden. Damals sah Jesus das und eben das, was dahinter steckt, darunter liegt. Doch er bleibt eben nicht dabei stehen. Er klagt nicht, er lamentiert nicht, er fixiert sich nicht auf die Beschreibung der Symptome oder auf das, was er als Ursache erkennt. Er klagt auch nicht die an, die sich selbst als Hirten sahen. Er klagt nicht die Führungselite an, ziert nicht genüsslich ihr Versagen. Nein, Jesus wandelt seine und damit der Jüngerperspektive. Das ist es, was er den Jüngern sagt und weitergibt. Er sieht die Krise und er sieht die Chance, die in ihr steckt. Er sieht die Menschen, denen das Gottvertrauen fehlt, die Gesellschaft, die Orientierung fehlt, die das Gottvertrauen eröffnet. Und er sieht die Sehnsucht der Menschen, die damit zu tun hat, die dahinter steht. Die Sehnsucht auch der Gesellschaft nach einer Orientierung, auf die man bauen kann und die das Vertrauen ermöglicht. Er sieht die Sehnsucht nach einer Gemeinschaft, in der man sich geborgen und angenommen fühlt. Er sieht die Sehnsucht nach Wertschätzung und Liebe. Er sieht die Sehnsucht danach, mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten beteiligt zu werden an dem großen Projekt eine zumindest etwas bessere Welt zu bauen. Eine menschlichere Welt. Eine Gesellschaft, die bei aller Unterschiedlichkeiten der einzelnen Menschen sich doch zusammengehörig und füreinander verantwortlich weiß. Er sieht die Sehnsucht auch von so manchem und letztlich von ganzen Gruppen. Der Gesellschaft gewissermaßen im Letzten nach jemanden, der ihnen unabhängig von all dem, was unser Leben in dieser Welt ausmachen mag, der ihr letztlich zugewandt ist, Geborgenheit bietet, Zufluchtsmöglichkeit schenkt, ja Sicherheit eröffnet, eine Zukunft eröffnet, eine Perspektive, die über diese Welt hinausgeht. Er sieht das und stellt fest, die Ernte ist groß. Es sind so viele Menschen. Warum macht er das? Warum wendet er den Blick der Jünger weg von der Not, dem Elend, hin zu der Chance? Müsste nicht das Mitleid die Jünger motivieren, zu handeln? Ist Diakonie nicht genau da angedockt, dass sie das Leid sieht und daraus heraus handelt? Warum wechselt er die Perspektive hin zur Chance, die in der Not steckt? Es gibt einige Gründe, die mir dazu einfallen. Der erste, Jesus will nicht von der Krise ausgehen. Und das kennen wir alle. Not, Leid, Krise kann uns letztlich herunterziehen. Eine Krise kann irgendwann so groß vor uns liegen, dass wir es nicht mehr schaffen, uns ihr wirklich zu stellen, die Hoffnung nicht zu verlieren, sie bewältigen zu können. Sehen wir nur noch Krise, dann verlieren wir auch die Lebensfreude, weil ja alles von dieser Krise bestimmt ist. Sie stellt uns dann den Blick auf so viel Gutes, das es ja auch gibt. Auch das kennen wir, dass wir ob der Not, der Probleme, die vor uns liegen, manchmal nicht mehr all das Gute noch sehen, was dann auch da ist. Und eigentlich wissen wir es, jede Krise beinhaltet immer eine Chance. Jede Krise ist eine Herausforderung, die uns letztlich stärker machen kann. Sehen wir Krisen so positiv, dann ist das schon ein erster Schritt zur Bewältigung. Der zweite Grund, die Konsequenz daraus, dass unsere Gesellschaft krank ist, könnte ja dann auch lauten, wir ziehen uns als Christen, als Gemeinde heraus, so weit wie möglich zurück aus dieser Welt um nicht angesteckt zu werden. Wir separieren uns von dieser verdorbenen Welt, wollen so wenig Berührung wie möglich mit ihr haben. Und in der Geschichte der Christenheit bis heute gibt es diese Form des gemeindlichen oder christlichen Lebens. Und ich glaube, dass es nicht der ist, den Jesus eigentlich will. Und der dritte Grund, wer von der Not berührt und zum Handeln motiviert wird, der sieht sich selbst ja in einer überlegenen Position. Ihn betrifft das ja nicht, zumindest nicht in dem Sinne, dass er nicht die Lösung wüsste. All die anderen, die verirrt umherirren und orientierungslos sind, ich kann dir sagen, wo es lang geht. Wir können euch sagen, was zu tun ist. Wir können euch sagen, wie es besser geht. Und ja, die Welt ist an manchen Stellen durch die christlichen Werte besser geworden. Über die Jahrhunderte hinweg haben wir uns in Europa über, das muss man aber auch dazu sagen, die Irrungen und die Katastrophen, die wir selbst geschaffen haben, von Religionskriegen und zwei Weltkriegen, die von Europa in die ganze Welt gegangen sind sozusagen, wie wir uns auf diesem Weg letztlich hinbewegt haben zu einem Europa, das versöhnt und geeint ist. Dieses Jahr können wir 80 Jahre Frieden in Europa feiern. Und es ist ein Grund, finde ich, zum Feiern. Ein Grund, zutiefst dankbar dafür zu sein. Also, die Welt ist ein wenig besser geworden. Menschenrechte sind in Europa Standard geworden. Auf der Basis des christlichen Menschenbildes. Und dann kommt doch wieder ein kleines Aber hinterher. Wir sehen zurzeit in Europa und Nordamerika auch diese Werte unter Druck und in die Krise geraten. Jesus wollte seine Jünger davor bewahren, zu meinen, das Heft selbst in die Hand nehmen zu können. Er wollte sie davor bewahren, von oben herab auf all die anderen, die letztlich Unwissenden, die Ungläubigen zu schauen und ihnen als die zu begegnen, die ihnen jetzt mal sagen, wie es richtig geht. Wir sollen nicht denken, wir sind den anderen überlegen, können die Lösung zum Besseren präsentieren. Wir wüssten es alles besser. Und deshalb kommt von Jesus dann auch nicht die Aufforderung an die Jünger, nun mal die Sache in die Hand zu nehmen und die Welt besser zu machen. Es folgt auch nicht der Auftrag, Erntehelfer zu sein, zumindest nicht sofort, sondern es folgt zunächst einmal die Aufforderung, die eigene Ohnmacht einzugestehen und sich einzugestehen angesichts der Erntefülle und dahinter natürlich auch der Fülle an Problemen, die ja dahinter steht. Eben eine wirklich handfeste Krise, die menschlich nicht zu bewältigen ist. Ganz nüchtern, 12 Jünger und ein ganzes Land, ein ganzes Volk mit dem lebendigen Gott in Beziehung zu setzen. Wie soll das bitteschön gehen? Unmöglich. Und deshalb bittet den, dem die Ernte zusteht. Bittet dem, der den Samen gegeben hat. Bittet darum, dass er Helfer sucht und findet und beauftragt und ermächtigt. Bittet. Da beweist sich, ob wir Gottvertrauen haben oder ob wir doch meinen, Gottvertrauen ist ja ganz gut und schön, aber wir müssen schon selber jetzt mal ran und müssen es regeln und können das schaffen. Jesus lässt die Jünger bitten. Jesus heißt uns beten dafür, dass Gott Menschen beauftragt, die Nachricht von Jesus Christus unter die Leute zu bringen, die diese gute Nachricht dann auch in ihrem Leben zeugnishaft vorleben. Seine Wirkung in ihrem Leben für die Menschen um sich herum sichtbar machen. Jesus entlastet damit seine Jünger auch, dass er sie beten heißt. Er entlastet uns damit, dass wir bitten dürfen um die Erntearbeiter. Das heißt doch, er beruft, er beauftragt, er sendet aus, er befähigt, die anbrechende Herrschaft Gottes zu verkünden und das auch erfahrbar zu machen. Er setzt uns frei. Wir stehen unter keinem Leistungszwang. Es ist seine, es ist Gottes Mission. Er hat Jesus gesandt und er nimmt Menschen mit hinein in seinen Auftrag. Und dann kommt gleich die nächste Überraschung. Nachdem die Jünger um die Erntearbeiter gebetet haben, erfahren sie, dass sie diese doch nun selbst sein sollen. Jetzt also doch. Aber eben auch erst jetzt, nach dem Gebet, nach dem Eingeständnis, dass Gott solche finden und beauftragen muss, dass sie das eben nur tun können, wenn sie Gott hinter sich wissen. Wenn sie sich in der Nachfolge Jesu wissen und dass sie an seinem Auftrag beteiligt sind. Die fehlenden Hirten, die Hirten, die ihre Aufgabe nicht erfüllt haben damals, die sie heute vielleicht nicht erfüllen, wir müssen diese Hirten nicht ersetzen. Einer ist der gute Hirte, Jesus Christus. Und dann kommt für uns gleich die nächste Überraschung. Es sind die Schüler Jesu, die ausgesandt sind. Auch wenn sie in Kapitel 10, Vers 2, das haben wir nicht gelesen, dann als Apostel bezeichnet werden. Matthäus nennt sie nur dort so, in dem Zusammenhang, wo eben alle ihre Namen genannt werden. Die Apostelliste wird da eben gebracht. Und das ist ihre Sonderrolle im anbrechenden Reich Gottes. Das ist ihre Sonderrolle in der Gemeinde Jesu. Sie zeugen von dem, was sie mit Jesus, als er über diese Erde ging, erlebt und gehört haben. Ohne ihr Zeugnis wären wir heute nicht hier. Ohne ihr Zeugnis gäbe es die Gemeinde Jesu nicht. Aber hier, in dieser Situation, in der wir uns gerade vorfinden, da schickt sie Jesus aus als seine Schüler. Man könnte sagen, in ein Praktikum. Immer zu zweit, um sich gegenseitig zu helfen. Aber auch, um sich gegenseitig Rückmeldung, neudeutsch sagt man Feedback, geben zu können. Weil sie Lernende sind, Nachfolger, Schüler also, die sich mühen darum, einigermaßen in der Spur ihres Meisters, in der Spur Jesu zu laufen. Und das heißt, sie sind Beschenkte. Ihnen ist die Freundschaft Jesu geschenkt worden. Sie sind von ihm eingeladen worden, seine Jünger zu sein. Er hat sie zu seinen Schülern gemacht. Da ist nichts gewesen, was sie dafür irgendwie besonders geeignet gemacht hätte, was sie an Vorbereitungen, an Vorleistungen hätten aufweisen können. Und anders als die anderen Rabbiner dieser Zeit und vorher und nachher, bei denen sich die Schüler bewarben und dann für ihre Lehrzeit bei ihnen zahlten, durften sie bei Jesus kostenlos lernen. Und das bedeutet, und damit komme ich nun endlich zu der zweiten Überraschung für uns, Das bedeutet, jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland erkennt, anerkennt, bekennt, von ihm mit seiner Freundschaft und damit der Gotteskindschaft beschenkt ist, der ist nun angesprochen, sich wie die Jünger damals in dieser Welt als Erntearbeiter zu verstehen. Jeder Christ ist aufgefordert, immer zuerst um diese Erntearbeiter, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sendung Jesu in dieser Welt zu bitten. Aber um dann eben auch zu hören, du bist beauftragt, ihr seid beauftragt, wie die Jünger Jesu damals die gute Nachricht in dieser Welt weiterzusagen und sie ihnen auch im Leben zu zeigen. Um es vielleicht mal ein bisschen krass zu formulieren, wer nicht gerne teilen möchte, was er selbst geschenkt bekommen hat, wer das nicht gerne weitergeben will, der hat, glaube ich, das Geschenk noch gar nicht ausgepackt. Wer seinen Glauben, der ihn nichts kostet, nicht weitergeben möchte, sich nicht beauftragt fühlt dazu, es kostenlos weiterzugeben, in dem ist der Glaube noch nicht zur Wirkung gekommen. Der hat noch keine lebendige Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Dem ist Gottes Liebe noch nicht zu Herzen gegangen. Jeder Baptist ein Missionar. So erinnern wir gerne einen Ausspruch unseres Gründervaters Johann Gerhard Onken. Onken war auf einer christlichen Konferenz in London und er war dort von lutherischen Pfarrern gefragt worden, wie viele Missionare denn die Baptisten in Deutschland hätten. Und er hat geantwortet mit der Zahl der Mitglieder der Baptisten in Deutschland. Und seine Gesprächspartner haben ihn ganz groß angeguckt. Hä? Und doch dann sagte er eben diesen Satz ins Deutsche korrekt übersetzt: Wir halten jeden Christen für einen Missionar. Also einen, der Anteil an der Mission Jesu in dieser Welt hat. Und ja, Gott gibt uns dazu die Autorität, die Bevollmächtigung, die Fähigkeiten. Und nicht nur den Profis, Pfarrerinnen, Pfarrern, Pastoren, Theologen, alle Christen sind beauftragt, bevollmächtigt, befähigt. Damals waren es vor allem Heilungen. Die vielen Krankheiten, die Menschen aus der Gesellschaft ja komplett ausschlossen und sie damit auch vom gottesdienstlichen Leben mehr oder weniger ausschlossen. Diese Krankheiten zu heilen und den Menschen damit die Möglichkeit zu geben, wieder in der Gesellschaft und auch in der gottesdienstfeiernden Gemeinschaft dabei sein zu können. Auch heute noch werden Kranke geheilt durch Gebet. Ist es immer Zeichen für das anbrechende Gottesreich. Aber vor allem werden sie heil in ihrer Seele, weil sie sich von Gott angenommen erfahren, sich geborgen fühlen, so kommen können, wie sie sind. Allein deine Gnade genügt. Und es gibt heute so viele Menschen, da ist ja von Besessenheit auch die Rede oder von den Dämonen, es gibt heute so viele Menschen, die besessen sind von diesem oder jenem und sich beherrschen lassen. Und wenn diese Menschen erleben, wie wir ihnen zusprechen und sie an die Hand nehmen und auf dem Weg begleiten, dass sie davon nicht abhängig sein müssen, sondern dass sie frei sein dürfen, dann beginnen solche Menschen zu jubeln, weil sie endlich Leben finden. Das Evangelium gilt allen Menschen. Und es ist immer kostenlos. aber nie umsonst. Es wirkt. Es stillt die Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit und Leben. Es heilt und macht heil. Und es macht im besten Sinne des Wortes Menschen, uns und die anderen zu Weltverbesserern. Amen.